Herzlich willkommen zu Von gesundem Interesse, dem Podcast für gern gesunde Menschen. Ich bin Max, begrüße euch hier am Mikrofon. Ihr kennt mich schon aus eigentlich allen Folgen. Bin Lehrer für Sport und Geschichte und ich sag mal immer Gesundheitsbegleiter, weil auch irgendwie als Trainer und Berater im Gesundheitsbereich tätig. Und mir gegenüber sitzt heute ein Gast, den die HörerInnen, die länger dabei sind, schon kennen, nämlich Robert. Hi Robert, schön, dass du wieder da bist.
Hallo Max, ich freue mich, dass ich nochmal Gast sein darf.
Genau, wir haben ja vor, ich glaube, 3 Folgen schon eine Folge zum Laufen gemacht mit dir als Experte, denn du bist ja Bildungsreferent in der Berliner Triathlon Union, kennst dich also sehr gut mit Laufen aus, weil du selber viel läufst und weil du auch Leute trainierst und auch auf der Metaebene Menschen ausbildest, die andere trainieren, die laufen sozusagen. Und da haben wir schon übers Laufen gesprochen und war so ein bisschen das Ergebnis erstmal für so Anfang, Laufen ist gesund und mit egal wie viel, auch wenig, spazieren zum Beispiel, soll man erstmal starten.
Und genau, lockerer Start.
Genau, wir haben ganz viele Rückmeldungen bekommen, dass Leute natürlich auch nochmal, wenn sie jetzt schon laufen, worauf dann zu achten ist, dass sie Interesse an so einer Folge hätten. Und deswegen freue ich mich, dass du nochmal hier bist uns mit deiner Expertise bereicherst. Aber es gibt ja vielleicht auch welche, die die erste Folge noch nicht gehört haben. Deswegen nochmal eine ganz kurze Vorstellung von dir. Habe ich eigentlich gerade schon gesagt, das Wichtigste, ne?
Das Wichtigste hast du gesagt.
Ja. Genau, also jetzt für diese Folge das Wichtigste, aber wer da näher Interesse hat, einfach nochmal in die erste Folge reinhören. Da stellen wir dich ja genauer vor und haben ja auch so ein Speedmeet gemacht. Aber vielleicht ist jetzt mal interessant, auch für die, die die erste Folge schon gehört haben in der Vorstellungsrunde, was du so machst, insofern, dass wir eine kleine Anekdote mal am Anfang erzählen können. Du hast nämlich vor kurzem den Rennsteiglauf absolviert. Richtig? Wie lange ist her?
Genau, also ich habe die Superdistanz gemacht, das war Mitte Mai. Ja. Supermarathon sind 73,4 Kilometer.
Auf, Alter.
Es war, im Ausdauersport gibt es immer den Running Gag Typ 2 Spaß. Ja. Also, das ist der Spaß, der sich nicht offensichtlich sofort einstellt,
aber irgendwann,
sondern erst später.
Also vielleicht mal ganz kurz für Leute, die das schwer einschätzen können. Ein Marathon, was ja schon ordentlich ist, das kann man nicht einfach mal so bewältigen, sind 42,195 Kilometer. Und du hast jetzt gesagt, das waren 73 Kilometer.
Genau.
Also
genau. Schon
nochmal ein ordentlicher Packen drauf, schon so in die Richtung vom Doppelten.
Ja. Zusätzlich noch mit ein paar Höhenmetern, also genau. Über einen Rennsteig.
Ja.
Durchs Thüringer Land von Eisenach nach Schmiedefeld.
Ja, genau, das ist, glaube ich, die große Herausforderung neben der Distanz, ne, dass man so viel bergauf.
Ja, bergauf war im Prinzip gar nicht so schlimm, eher bergab.
Bergab und bergab laufen musst.
Bergab genau. Kamen auch so ein paar Passagen, wo ich dachte, ey.
Ja.
Das kann jetzt mal vorbei sein.
Ja, wie war denn so deine Erfahrung?
Also es war erstmal, natürlich geht es früh um 6 in Eisenach los und dann war ich 8,5 Stunden knapp unterwegs. Das war natürlich von der Länge her was ich noch nie gemacht habe. Und wie immer, man kann länger als man denkt und man schafft mehr auch als man denkt und vermutet. Ist natürlich so, dass irgendwann ist halt einfach alles schwer und alles fühlt sich hart an, aber dann gab es eine lustige Situation, so bei Kilometer 68, wo es dann schon Richtung Ende ging. Ich fühlte mich so wie so ein Stein, der so über die Strecke rollt und dann kamen mir welche entgegen. Ich lief so durch so eine Kleingartenanlage, führte die Strecke und ich lief so lang oder schleppte mich mehr so lang und dann kamen mir so Leute entgegen, die mich sahen und meinen, oh, das sieht aber locker aus hier noch. Und ich dachte so, na, was?
Okay, also Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung können dann
war stark unterschiedlich, ja.
Vielleicht haben sie dich verglichen mit anderen Steinen, die sozusagen da auch gerade lang
rollten. Aber ich hatte hinterher, brauchte ich erstmal 2 Wochen, um mich zu erholen, überhaupt wieder an Laufen zu denken. Also es war schon, hat schon gut reingehauen.
Ja. Vergleichbar mit deiner Ironman-Erfahrung damals?
Die war wahrscheinlich krasser. Ja, die war ein bisschen anders gelagert, weil ja noch Radfahren und Schwimmen, da war es ein bisschen abwechslungsreicher.
Ja.
Dazu kam, insofern von der Belastung her war es ähnlich. Mhm. Also das war auf jeden Fall schon mit eins der härtesten Sachen, die ich so bisher gemacht habe.
Kann mich erinnern, mein Vater hat früher so im mittleren Alter auch sehr viel Laufen betrieben, auch mehrere Marathons und so weiter, ist auch immer den Rennsteig mitgelaufen und hatte mir auch immer erzählt, die Höhenmeter und so weiter, was die ausmachen und dass das schon ganz schöne Nummer ist sozusagen. Ja. Von daher Respekt, dass du das da so gemacht hast. Ja. Ja,
aber der Rennsteiglauf selbst ist super organisiert. Also die Leute, die das machen, die machen das seit Ewigkeiten gefühlt. Also da ist es so, dass alle wissen, was zu tun ist. Die Verpflegungsstrecken sind optimal organisiert. Man steht da nicht an. Die Leute sind freundlich. Die füllen einem alles nach, was man braucht. Und die Streckenführung ist landschaftlich total reizvoll.
Okay. Hat man da noch Kapazitäten?
Oh ja.
Ein bisschen wahrzunehmen. Am Anfang
man ist ja nicht so richtig schnell.
Okay.
Und deswegen kann man da schon mal auch einen schönen Blick werfen.
Ja, ja. Und das ist aber wahrscheinlich ja nichts für Einsteiger.
So ein
Rennsteiglauf,
würde ich nicht so empfehlen.
Kilometer, ja. Wenn würde du schon als Ausdauerathlet über 8 Stunden, hast du, glaube ich, gesagt gerade?
8,5,
ja. 8,5 Stunden gebraucht hast, das muss man ja auch erstmal überhaupt an Belastbarkeit haben. Ja, wie trainiert man sich denn dahin? Wir können ja mal so ein bisschen jetzt einsteigen. Also vielleicht nicht direkt gleich dahin, aber wir gehen mal davon aus, letzte Folge, jemand war inspiriert, hat gesagt, okay, ich habe jetzt angefangen, habe so Spaziergänge gemacht und so weiter. Und ja, nach einem halben Jahr so rumprobieren, mit dem, wo man jetzt regelmäßig schon irgendwas mit dem Laufen gemacht hat und hat gemerkt, ja, gefällt mir, ist gut, ich möchte jetzt in gewisser Weise Läufer oder Läuferin werden.
Ja, wie komme ich da hin? Spannende Frage.
Genau.
Auf jeden Fall muss man erstmal sich selbst im Klaren darüber werden. Ich hatte mich auch mit so ein paar Ultraathleten vorher unterhalten und die meinten, das muss man halt so im Kopf erstmal für sich konsistent haben. Das ist nichts Gesundes, was man da macht. Und der Körper wird einem das auch sagen, dass es nicht gesund ist.
Also bei so einen Distanzen?
Mhm. Ja, okay. Genau, bei diesen Distanzen, also bei diesen Ultradistanzen.
Ja, genau.
Also es wird einem was wehtun, was dann eine Weile wehtut und dann auf einmal nicht mehr.
Ja, okay.
Und dann geht es wieder weg und dann kommt dafür was anderes.
Ja.
Das meinten die, das muss man halt für sich klar haben, dass das so sein wird.
Okay.
Und davon darf man sich nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Ja.
Also so war es auch.
Ja. Okay, das ist natürlich krass.
Die eine, so die psychische Seite.
Ja.
Es ist halt ein langer Tag, das ist ganz klar. Dann ist die andere wichtige Komponente Ernährung noch, also spielt auch, muss auch im Training eine Rolle spielen, damit man es verträgt.
Ja.
Weil einfach der Kalorienbedarf da ist, der Zuckerbedarf, der Kohlenhydratbedarf ist da und den muss ich decken. Und darüber muss ich mir ernsthaft Gedanken machen, wie mache ich das? Mache ich das mit Gels, mit ISO-Getränken? Es gibt da ganz viele verschiedene Varianten, die man wählen kann. Man muss für sich eine überlegen, im Training ausprobieren und einüben, die dann im Wettkampf auch funktioniert.
Ja.
Also ich habe diese Energiegels genommen. Die hatten so 40 Gramm Kohlenhydrate pro Beutel und da hatte ich halt 12, 13, 14 dabei.
Ja.
Ja. Also das ist dann nicht eine Frage von Geschmack,
sondern
die müssen halt irgendwie einfach rein, sonst fehlt halt fehlen die Kohlenhydrate einfach.
Weil diese Gels dann ein bisschen schneller aufgenommen werden, als wenn man jetzt irgendwas essen würde, richtig?
Ja, ja, genau. Also mit Riegeln oder so braucht man da jetzt nicht unbedingt anfangen. Also ich würde da wirklich empfehlen, das über Getränk oder Gel zu machen.
Wobei man natürlich auch sagen muss, das ist vielleicht auch nicht allen so klar, Ernährung spielt natürlich nicht nur bei dem Wettkampf dann eine Rolle, sondern muss natürlich auch im Vorfeld, also vor dem Wettkampf, beziehungsweise vor jedem Training, mich mit Kohlenhydraten fuelen, um überhaupt die Energie zu haben, ein ordentliches Training zu machen.
Ja.
Und auch danach spielt die Ernährung, also nach jedem Training wieder eine Rolle, um die Regeneration so anzuschieben, dass ich dann auch wieder trainieren kann. Weil man muss ja, wenn man bei sowas mitmacht, ein ordentliches Volumen, Trainingsvolumen anhäufen,
richtig,
um überhaupt in die Lage versetzt zu werden, körperlich und geistig natürlich das zu schaffen. Von daher muss man da schon wirklich vom Lebensstil her auch so ein bisschen drauf achten.
Ja, wenn ich 30, 40 Kilometer im Training laufen will, also bei mir waren es so 30, 35, die ich gelaufen bin im Vorfeld, musst du halt klar haben, okay, ich muss mich während dieses Laufs auch irgendwie versorgen.
Ja.
Und das ist im Prinzip auch die Trainingskomponente, dann eben zu sagen, wie mache ich es im Wettkampf und so mache ich es im Training. Also ich hatte in der Zeit, in dem halben Jahr, wo ich mich vorbereitet habe, auch einen guten Gelverbrauch, weil ich einfach eben auch 3, 4, 5 Gels im Training dann dort während der 3 Stunden, während des 30, 35 Kilometer Laufs halt einfach zu mir genommen habe.
Ja.
um das zu üben, um es dann auch im Wettkampf vertragen zu können. Ja. Sonst kann es eben auch nach hinten losgehen.
Ja.
Dann kriegt man Bauchschmerzen und einen flotten Otto, wie man so sagt. Und dann
Aber das war, Ende. Geht ja ein bisschen, ist ja wahrscheinlich auch nicht so billig, ne?
Nee.
Okay, ja,
krass. Nee, das war an der Stelle.
Ja. Aber wollen wir dann mal so ein bisschen vielleicht, wenn man mal überlegt, okay, das ist jetzt für viele wahrscheinlich auch utopisch, ja. Viele sagen, ich habe nicht so viel Zeit oder möchte halt diese Risiken nicht in Kauf nehmen. Man sagt, okay, wir bleiben mal bei einem relativ gesunden Laufvolumen, dass man sagt, okay, ich definiere oder möchte jetzt Läuferin, Läufer sein und laufe regelmäßig und vielleicht will ich mal einen Halbmarathon oder einen Marathon bestreiten oder sowas. Wie geht man da ran? Was wäre vielleicht ein gutes Trainingsvolumen am Anfang? Also wenn man schon regelmäßig läuft.
Ja, wenn man vielleicht, wir starten vielleicht mal bei so einem Denkmodell, dass man sagt, man läuft zweimal in der Woche und schafft 30 Minuten.
Okay, perfekt.
Plus, minus ein bisschen. Also wir gehen mal von zweimal 30 Minuten aus. Dann wäre erstmal meine Empfehlung, anzufangen, bei einem Lauf die Strecke zu verlängern.
Mhm.
Und zwar so in Richtung 10 bis 15 Minuten. Also dass man länger. Dann in etwa,
genau,
auf 40 bis 45 Minuten kommt.
Ja.
Und wenn man sich das überlegt, man läuft dann 45 statt 30, das ist ja dann schon eine Steigerung von 50%.
Ja.
Das muss man auch klar haben, dass das eine starke Steigerung ist und dass die der Körper erstmal verkraften muss.
Die macht man also jetzt nicht gleich, wenn ich mal eine Woche die zweimal 30 Minuten gelaufen bin, sondern da muss ich schon mal...
Ja, in dem Moment würde ich sagen, jetzt, wenn mir beim Laufen langweilig wird.
Ja, okay.
Und ich sage so... Oh ja, das schaffe ich jetzt, das ist jetzt für mich so ein normales Pensum. Man merkt so, da passiert jetzt nichts mehr im Körper, also nichts mehr im Sinne von, ich bin da jetzt nicht mehr so stark von angestrengt.
Ja, genau.
Dann hat sich der Körper ja darauf eingestellt.
Ja.
Der ist nämlich schon ein geiles System, ne? Der stellt sich dann so drauf ein, dass er merkt, okay, das kann ich jetzt regulieren.
Ja.
Und das Niveau hält er dann.
Ja.
Und dann entwickelt er sich aber nicht mehr weiter, wenn man das Laufpensum beibehält.
Ja, der ist nämlich gleichzeitig auch ein bisschen faul, macht ja nicht mehr, als er muss, sozusagen. Ne?
Genau.
Gleichzeitig vielleicht auch nochmal als Hinweis, wenn man nicht mehr Zeit hat oder einem das reicht, ist es natürlich auch völlig in Ordnung, entspannt diese 2x30 Minuten in der Woche zu laufen. Dann wird man halt nicht besser, aber es ist trotzdem sinnvolle Beschäftigung, sag ich jetzt mal. Ne? Aber wenn man jetzt besser werden will, dann müsste man also anfangen, eine der Strecken zu verlängern.
Mhm. Genau, das wäre erstmal die einfachste Variante, mit der man einfach mit einem minimal höheren Zeiteinsatz eine Veränderung oder eine Verbesserung wird erreichen können.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, ich habe wirklich keine zusätzliche Zeit, kann ich natürlich innerhalb dieser 30 Minuten auch noch jede Menge Sachen treiben, die mich voranbringen.
Ja, okay, jetzt wird's spannend.
Genau. Und ob das jetzt 30 Minuten sind, oder 45, die ich jetzt stabil laufen kann, sei erstmal dahingestellt. Oder 2x60 Minuten.
Ja.
Das sei erstmal dahingestellt. Wir bleiben bei dem 2x30 Minuten Modell.
Ja.
Erstmal so, da denke ich, finden sich die meisten irgendwo wieder.
Ja.
Und ich kann dann nämlich an der Geschwindigkeit drehen.
Okay.
Da wird es dann nämlich spannend.
Genau.
Genau. Und das kann ich
auch schneller.
Das wäre,
eine Möglichkeit.
Eine Möglichkeit. Aber ich würde es ein bisschen systematischer machen, weil jetzt einfach zu sagen, ich laufe jetzt die 30 Minuten schneller, also ich schaffe mehr Kilometer in der gleichen Zeit, wäre eine Variante, wäre aber jetzt eine relativ unsystematische Variante. Ich kann zum Beispiel einfach sagen, ich laufe nur 28 Minuten und mache dafür noch 4 schnelle Läufe über 100 Meter, wo ich einfach von der Geschwindigkeit her höher bin als das, was ich vorher gelaufen bin. Nicht maximal, aber eben deutlich schneller. Also ich laufe 100 Meter, trabe 100 Meter wieder zurück, laufe wieder 100 Meter in höherem Tempo, 4-mal, wird seinen Effekt haben.
Ja, alle, die schon mal Sprintintervalle oder sowas gemacht haben, können sich vielleicht vorstellen.
Ja, aber nicht verwechseln mit Sprint, also es soll kein Sprint sein.
Aber du hast ja dann auch schon 28 Minuten Lauf in den Beinen im Vergleich zu den Sprintintervallen. Von daher sind es sehr zügige Läufe, kann man sich so vorstellen.
Ja, genau. Und die kann ich natürlich auch ausbauen, wenn ich jetzt merke, okay, 4 fordern mich jetzt nicht so, mache ich 6 oder 8. Mhm. Ja. Maßgabe oder so ein bisschen Marker sollte immer sein, kann ich mich davon bis zum nächsten Lauf wieder erholen? Mhm. Und habe ich dann auf meinen zweiten Lauf in der Woche, den lasse ich erstmal so, mhm, habe ich da wieder Bock auf den zweiten Lauf?
Ja.
Wenn das so ist, dann war die Intensität gut getroffen.
Ja.
Wenn ich aber viel länger brauche, um mich zu erholen oder überhaupt keinen Bock auf Laufen mehr habe, dann habe ich übertrieben.
Ja, dann hat man sich so weggeschossen, dass der Körper extrem lange zum Regenerieren braucht. Genau. Kann natürlich auch wieder mit der Ernährung zusammenhängen, kann man auch nochmal mit testen. Ne? Was macht man für die Regeneration? Ist ja theoretisch auch mal Schlaf überprüfen, Ernährung überprüfen.
Ja, klar.
Je mehr ich will in Sachen Laufen, je mehr Volumen ich will, je mehr Intensität und so weiter, desto mehr muss ich natürlich auf sowas auch achten, dass ich ausreichend schlafe, ausreichend gut schlafe,
ja,
dass ich mich fühle und auch, also mit Essen, Kohlenhydraten und auch danach dafür sorge, dass ich genug habe. Also wenn ich jetzt versuche, gleichzeitig krass viel abzunehmen, dann wird es natürlich schwer, sich zu steigern. Ja? Aber grundsätzlich würdest du jetzt sagen, also wenn das so einigermaßen check ist und ich merke, der zweite Lauf wird eigentlich nichts, ich habe keinen Bock oder ich breche total ein,
ja,
im Vergleich zu sonst, dann war die Intensität zu groß. Hoch.
Genau.
Das heißt, dann muss ich wieder doch nochmal ein kleines bisschen Gang zurückschalten. Dann,
das kann sich in dem Moment erstmal gut anfühlen. Also wenn ich jetzt sage, ich mache von diesen 100-Meter-Läufen, mache ich jetzt 8 oder 10, weil es sich so gut anfühlt.
Ja.
Das kann in dem Moment sich gut anfühlen, aber kann dann hinten über die Erholung, also über die 2, 3, 4 nächsten Tage, sich dann eben auswirken. Und wenn ich dann merke, der zweite Lauf, da kann ich schwere Beine haben, das kann sein, das ist auch völlig okay, das ist auch normal, aber wenn ich den zum Beispiel nicht schaffe oder auf den keinen Bock habe, dann waren die 8 bis 10 einfach zu viel.
Aber es ist schon normal, dass man manchmal auch keinen Bock hat, oder?
Ja.
Also du meinst jetzt eher, wenn das dann immer so ist oder sehr häufig?
Ja, ja, ja. Also so absolut.
Ja, genau. Ja,
also, oder wenn ich einen Schnupfen kriege danach oder sowas.
Ja, okay. Ja.
Dann war es zu viel.
Okay.
Ja. Das wäre die eine Variante, also hinten ein bisschen kürzen und dafür so ein paar schnellere Läufe machen.
Ja.
Die andere Variante, die man innerhalb dieser 30 Minuten auch machen kann, ist, dass man bestimmte Abschnitte ein bisschen schneller läuft und einen Tempounterschied macht. Das ist nennt man sogenanntes Fahrtspiel.
Mhm.
Das kommt eigentlich daraus, dass man das im Gelände macht, also im Wald, wo es ein bisschen hoch und runter geht und hoch läuft man halt ein bisschen langsamer und bergab läuft man dann ein bisschen schneller und daraus ergeben sich die Tempounterschiede. So war die eigentliche Idee. Aber wenn man jetzt hier Berliner Laufgefilde irgendwie hat, dann wird es ja schwierig mit Steigung.
Ja.
Außer man hat halt irgendwie so einen Park, der das zufällig hergibt. Aber ansonsten kann man es im Flachen machen und läuft dann eben einfach 30 Sekunden ein bisschen schneller.
Mhm.
Nicht maximal, aber so, dass es einen Unterschied gibt.
Ja.
Ja. Also so, dass man in der Laufuhr, wenn man das mit GPS jetzt trackt, dass man dann eben sehen kann, okay, hier war der schnellere Abschnitt.
Ja.
Ja. So ungefähr.
Ja, ich habe tatsächlich habe ich es auch mal so gemacht. Da bin ich dann immer, wenn ich auch ja tatsächlich so ungefähr um die halbe Stunde laufen gewesen bin, eine bestimmte Zeit, dann immer berghoch, bergrunter, dann da noch irgendwo, bei mir ist es nochmal ein bisschen anders gewesen, da nochmal balanciert, da nochmal irgendwo rangehängt und langgehangelt und so weiter. Also ein bisschen affenartigeres Fahrtspiel, aber ich muss sagen, dass Leute, die vielleicht auch ein bisschen den vielleicht eventuell Laufen zu langweilig ist, gibt's ja, kann sowas dann auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen Abwechslung, Spannung und so weiter reinbringen, dass es mehr Spaß macht. Also auch aus dem Aspekt finde ich es eigentlich ganz, ganz cool.
Ja. Ja. Das sind auf jeden Fall, diese Laufprogramme bieten auf jeden Fall Abwechslung.
Ja.
Ich habe das mal vom Schwimmtraining gehört, da hat auch jemand gesagt, so wenn dein Schwimmtraining langweilig ist, dann ist dein Trainer schuld, weil der nicht genug mit euch macht.
Ja, okay. Ja.
Und so kann man es eigentlich auch beim Laufen.
Muss ja immer, es gibt ja immer so Präferenzen natürlich, ne? Aber ja, man muss ja schon mit ihnen schwimmen.
Ja klar, man muss dann schon ein paar Bahnen schwimmen, damit man es, also man muss natürlich auch ein paar Strecken laufen, damit es funktioniert, aber man kann es ja auf verschiedene Weise absolvieren. Das wäre die eine Variante. Und die andere wäre, dass man es dann ein bisschen systematischer macht und sagt, ich laufe jetzt immer 30 Sekunden und stoppt es ein.
Ja.
Und stoppt dann die Zeit und versucht für die Zeit, für die 30 Sekunden schneller zu laufen.
Ja.
Auch anfangen mit 4x30 30 Sekunden.
Auch wieder hinten ran oder den ganzen?
Das kann man auch in der Mitte machen.
Okay.
Ja. Ja, also einlaufen, wenn man jetzt bei 30 Minuten bleibt, kann man 10, 15 Minuten einlaufen, dann damit starten, 4x 30 Sekunden.
Ja.
Pause, 30 Sekunden, eine Minute, je nachdem, wie viel man so braucht.
Die Pause heißt aber, ich laufe langsamer.
Trabe weiter.
Ja,
genau, ich trabe weiter. Also ich mache vielleicht eine kurze Gehpause und trabe dann weiter. Also so sollte die Geschwindigkeit auch sein.
Mhm.
Wenn sie so hoch ist, dass ich nur noch gehen kann, dann ist sie zu hoch.
Ja, okay. Ja.
Das ist nicht die Idee davon.
Ja.
Dann trabe ich weiter und dann setze ich die nächsten 30 Sekunden an.
Ja.
Und
das sind ja sogenannte Intervalle.
Ja, so Mini-Intervalle.
Ja, genau. Ja, ja, und da würdest du jetzt, also wir werden jetzt bei 15 Minuten einlaufen, das jetzt über 5 bis 10 Minuten dann?
Genau, und dann eben noch auslaufen.
Ja.
Und dann ist man auch bei den 30 Minuten.
Ja.
Und je nachdem, wie lange ich die Pause mache oder wie viele Wiederholungen ich davon mache, bin ich dann eben bei 30 Minuten oder eben mehr.
Ja.
Genau, und das würde ich beim hinten raus rauslaufen, auslaufen dann eben dranhängen. Das ist immer ganz gut, dass man noch ein paar Meter läuft, um nochmal so ein bisschen runterzukommen, auch von der hohen Geschwindigkeit, den Puls wieder regulieren zu lassen und sowas.
Und dadurch steigere ich jetzt quasi meine Leistung, weil ich mehr Intensität meinen Körper aussetze insgesamt. Also die verteile ich natürlich, diese Intensität. Ich laufe jetzt nicht die Gesamtstrecke länger, hast du ja gesagt, sondern ich nehme bestimmte Phasen durch diese Methoden. Das war entweder hinten raus die Sprints, die zügigen
Läufe. Die zügigen Hunderter.
Genau, die zügigen Hunderter. Das war das Fahrtspiel mit Gelände. Wenn ich zum Beispiel einen Berg hochlaufe, wird es ja schwierig. Dann muss mein Körper mehr leisten oder durch diese 30-sekündigen, zügigeren Intervalle, Mini-Intervalle.
Genau.
Und dadurch habe ich immer wieder Phasen drin, wo die Intensität, also der Anstrengungsgrad steigt, dem mein Körper ausgesetzt ist, an den er sich anpassen muss oder anpassen wird, damit er die nächstes Mal besser bewältigt und dadurch werde ich leistungsfähiger.
Richtig, genau.
Kann ich dann damit auch länger laufen später? Theoretisch mit dieser erhöhten Leistungsfähigkeit?
Erstmal schneller.
Ja. Ja.
Aber für länger laufen muss dann eben auch ein gewisses Kilometervolumen einfach dann auch da sein. Ja. Also wenn es Richtung Halbmarathon gehen soll oder Marathon sogar, dann muss natürlich auch ein Volumen da sein, was auch diese Kilometer dann irgendwie, was einen auch dazu versetzt, eben da auch ins Ziel zu kommen, glücklich.
Ja, ja.
Ja. Also da kommt man eben, wahrscheinlich würde man auch mit 2x30 Minuten irgendwie ins Ziel kommen.
Mhm.
Ist dann die Frage, wie viel Spaß das macht.
Ja.
Ja, also es ist...
Man schafft ja in 30 Minuten, wenn man gut läuft.
Manche schaffen 10, manche schaffen 3.
Sag mal so, ein Schnitt vielleicht 5 Kilometer.
Ja, also 5 Minuten
Die ein bisschen Schnitt ambitionierter so laufen, ein bisschen mehr.
Genau.
Ne, aber, und der Halbmarathon sind ja 21.
Ja.
Also da bin ich schon gut nochmal weit davon entfernt, muss ich nochmal...
Ja, ja, da muss dann ein bisschen Volumen auch noch mit dazu kommen.
Ja.
Also da muss ich dann auch Richtung 45, 60, auch dann 90 Minuten gehen, um da das Volumen auch hinzukriegen.
Ja.
Um den Körper dann auch orthopädisch vorzubereiten.
Ja.
Und da wären das auch einfache Dauerläufe, wenn ich da in die Richtung gehen will.
Mhm.
Und dann kommt es immer ein bisschen drauf an, will ich jetzt ins Ziel kommen oder habe ich eine bestimmte Zeit im Sinn? Und wenn ich jetzt sage, ich will beim Halbmarathon ins Ziel kommen, würde es ausreichen, wenn man einen längeren Lauf macht, der dann in Richtung 90 Minuten, 120 Minuten geht.
Hm.
Dann kommt man glücklich ins Ziel.
Ist das jetzt das Spaß?
Das ist Typ 1 Spaß. Ebene
2, oder? Nee, okay, also das ist dann tatsächlich.
Ja, Typ 2 Spaß kommt dann, wenn man noch so ein bisschen Zeitziele hat.
Ja.
Also ich habe damals, als ich mein Zeitziel hatte, also ich wollte gerne unter 3 Stunden im Marathon laufen. Und im dritten Anlauf hat es dann geklappt. Aber bis dahin musste ich ein paar Sachen lernen. Und das ist eigentlich was ich denke, was auch, wenn man jetzt läuft und ein Ziel sich setzt, dass das auch mit dazugehört. Also, dass dieser Weg zum Ziel auch einem eine Menge lehrt. Also über sich selbst, also wie ticke ich in meinem Kopf, was brauche ich als Motivation, dann muss ich mich mit meinem Körper auseinandersetzen, weil mir wird irgendwas wehtun. Und damit muss ich mich auseinandersetzen.
Ja.
Und das muss ich lösen. Ob ich das jetzt mit einem Arzt löse und mir Physio verschreiben lasse und dort mit einem vertrauenswürdigen Physiotherapeutin arbeite oder zur Osteopathin gehe oder mir in YouTube-Videos angucke, welche Dehnübungen mir helfen.
Hm.
Das sind ja alles Varianten, die ich wählen kann. Aber sie werden mir auf jeden Fall zeigen, wie mein Körper funktioniert und was jetzt zu tun oder zu lassen ist. Und das ist meiner Erfahrung nach das, was in 99% der Fälle eben hilfreich ist, dass man sich mit den Verspannungen, Dysbalancen, Abschwächungen und mit der Krummheit seines Körpers irgendwie auseinandersetzt.
Hm.
Da ist eigentlich in der Regel nichts kaputt. Und da geht auch eigentlich nichts kaputt.
Hm.
So, das ist so die Erfahrung. Viele, die ich so begleitet habe und wo es sich dann gelöst hat, waren es am Ende Dehnübungen, Kräftigungsübungen, die geholfen haben.
Ja. Ja, das ist interessant. Da sind wir ja so ein bisschen gerade in meinem Gebiet. Vielleicht, also ich habe da auch so ein, zwei Gedanken zu. Du hast ja jetzt gerade gesagt, irgendwas tut weh oder orthopädisch muss man irgendwie belastungsverträglicher werden, sag ich mal. Gibt es aus deiner Sicht spezielle Bewegungsmuster oder Übungen, die man machen sollte, können sollte, damit es gut funktioniert? Oder löst es übers Laufen selber?
Nee, also so bestimmte Muster kann ich, also so bestimmte Übungen kann ich jetzt nicht sagen, aber was auf jeden Fall meistens oder oft vorkommt, ist halt Hüftbeuger, der Probleme macht, weil er eben zu kurz ist oder zu stark, also zu kurz und zu stark und dann an einem zieht.
Ja.
Oberschenkelmuskulatur, Wade, Achillessehne sind häufig so die Baustellen, wo es halt einfach dann zieht und zwickt und sich erstmal wieder dran gewöhnen muss, dass da jetzt mitgearbeitet wird.
Ja. Also was ich immer sehe, ich habe ja manchmal dann auch Leute, die bei mir da so ein bisschen Hilfe suchen, auch Leute, die du kennst zum Beispiel, was ich denke, was eine gute Voraussetzung ist, um wirklich einigermaßen orthopädisch gesund sozusagen dann laufen zu können, ist, dass man einen Hip-Shift und einen Hip-Lock sozusagen beherrscht. Also das heißt, dass ich auf jeden Fall gut in der Lage bin, mein Gewicht also Hip-Shift von Hüftseite zu verlagern, weil ich ja immer auf ein Bein komme.
Mhm.
Ja, das heißt, das Gewicht muss ja auf die Seite geschiftet werden sozusagen. Das klingt jetzt so leicht, ne? Aber im Detail ist es dann, kann man es besser oder weniger gut machen. Und dass die Hüfte dann beim Aufsatz, wenn das Gewicht draufkommt, natürlich auch nicht einbricht, sag ich mal. Also, dass man dann so runterdroppt, ja, sondern dass man da natürlich eine vortriebswirksame Mechanik kreiert irgendwie. Das heißt also, sowas kann man zum Beispiel sehr gut mit ganz schmalen Ausfallschritten zum Beispiel üben, ja. Wo man ja automatisch Einbeinstände hat und das Gewicht verlagert. Das kann man natürlich auch mit Zusatzgewicht irgendwann beladen, indem man irgendwelche Kurzhanteln oder sowas dabei ein bisschen rumschleppt, wenn man will. Weil wenn der Körper das mit mehr Gewicht kann, dann fällt es ihm leichter, das auch über lange Distanz mit dem eigenen Körpergewicht sozusagen zu machen. Und dann auf der anderen Seite natürlich auch, was der Fuß macht. Also dass der ist natürlich im Schuh, da hatten wir ja letzte Folge schon drüber gesprochen, aber dass der natürlich gewisse Fähigkeiten besitzt, sich zu bewegen, also zu pronieren und zu supinieren. Das heißt, dass der so ein bisschen eine gewisse minimale Verlagerung von Innen- auf Außenkante je nach Schrittphase hat, damit im Prinzip diese Bewegung die Last, die beim Auftreffen kommen, so verteilt, dass sie nicht immer auf derselben Stelle landet und überlastend ist. Also dass da gewisse, sag mal erstmal die Mechanik an sich stimmt, aber auch der Körper eine Variabilität hat, sich so zu organisieren, dass er die Lasten so verschiebt, dass er halt nichts wehtut. Ne?
Ja, das muss ich mir aber erarbeiten.
Genau.
Und das passiert eben über den Weg.
Genau.
Also wenn ich 2x30 Minuten laufen kann, werde ich dann, wenn ich da jetzt mehr Tempo reingebe oder mehr Volumen reingebe, werde ich irgendwann merken, geht oder geht nicht.
Ja.
Und damit muss ich mich dann auseinandersetzen. Und die Bausteine, die du gerade genannt hast, sind da die wichtigen. Also schaffe ich es, das Gewicht optimal zu verlagern, ohne dass die Hüfte wegknickt. Und schaffe ich es, im Fuß so eine Lockerheit herzustellen, dass der Fuß durchs Auffächern das Gewicht optimal verteilen kann.
Genau.
Oder bin ich im Fuß so fest, dass der da gar keine Möglichkeit hat und mir das dann irgendwie anfängt weh zu tun.
Genau. Aber da könnte man zum Beispiel sagen, man macht 1-2 Minuten vorher Aufwärmung oder sowas, wo man zum Beispiel Ausfallschritte macht, vielleicht in dem Fall noch barfuß, damit der Fuß ein bisschen mehr machen muss. Und dabei, damit wir auch noch Oberkörperrotation als Gegenrotation zum Becken mit drin hatten, vielleicht sowas zum Beispiel macht. Also schmale Ausfallschritte mit Oberkörperrotation barfuß wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Ne?
Das klingt super gut.
Genau.
Ja. Aber das ist im Prinzip so vielfältig, weil die Menschen so unterschiedlich sind, dass man da jetzt gar nicht so, also die Übung, die du genannt hast, kann ich total nachvollziehen, wird auch auf jeden Fall viele abholen.
Ja.
Aber je nachdem, wie die Menschen so gelagert sind, was sie beruflich machen, was sie vorher gemacht haben, haben sie jetzt eine andere Sportart betrieben oder haben sie keinen Sport vorher gemacht, sind es ganz andere Voraussetzungen. Deswegen fällt es mir schwer, das so zu generalisieren.
Absolut. Also im Detail muss man natürlich dann immer individuell schauen.
Ja.
Deswegen ist ja auch wichtig, was du gesagt hast, wie viel man auch über seinen eigenen Körper lernt, wenn man langfristig dasselbe Ergebnis hatten wir in der Folge, wo wir über Handstand gesprochen haben.
Ja.
Wo man auch sagte, man lernt unglaublich viel über sich selber.
Ja.
Also sein Körper, aber auch seine Psyche. Wenn man so langfristig an etwas dranbleibt und es verbessern möchte.
Ja.
Also da scheint Sport in der Hinsicht auch ein ganz interessantes Feld immer zu sein.
Ja. Also man darf aber nicht sozusagen, ist immer jetzt ein bisschen schwierig, allen Ärzten gegenüber. Aber es ist schwierig, sozusagen, wenn man medizinisches oder psychisches und nicht, also wenn man ein medizinisches Problem hat, zu erwarten, dass einem jemand von außen, insbesondere ein Arzt, hilft. Also das ist ganz oft meine Erfahrung, dass die Ärzte heute gar nicht mehr die Zeit haben oder die Muße auch haben, sich mit so Sachen genauer zu befassen und jetzt genauer rauszufinden, woher das jetzt kommt. Und
das liegt auch am System, also es ist nicht die Ärzte selber immer direkt. Also,
die sind da auch mit unzufrieden und ja, dann wird ein MRT gemacht, aber 90-95% der Fälle ist es unauffällig.
Ja, oder andersrum, theoretisch haben auch welche Auffälligkeiten, die gar keine Probleme haben
das
im MRT,
natürlich auch,
ne, wenn man eins macht. Deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen, glaube ich, dass man dann nicht irgendwas findet, was einen dann, sag ich mal, Angst macht und dann das Problem dadurch irgendwie noch verschlimmert.
Ja.
Ja, also der Arzt kann einem vielleicht helfen, wenn man mit der, so wie du sagst, richtigen Erwartung rangeht, dass der einen Beitrag zur Hilfe leistet, aber der ist nicht derjenige, der sagt, okay, du kommst zu mir und ich mache jetzt alles, damit du, oder ich mache dich jetzt gesund sozusagen.
Genau, das ist eher dann was, wo man in sich selbst reinhören muss, sich verschiehne Übungen angucken muss, Dehnübungen, Kräftigungsübungen, auch Balanceübungen, so wie du es auch gerade geschildert hast, die muss man sich eben angucken und dahingehend angucken, passt es zu mir, hilft mir das, lindert das das, was wehtut, oder erzeugt es mehr Stabilität, die ich merke, und das ist das, was es zu lernen gilt auch.
Dem muss man aber auch natürlich Zeit geben, also es ist nicht so, dass man von einmal probieren, dann gleich schmerzfrei Marathon laufen kann.
Das ist richtig, genau. Aber zurück zum Training, wo wir eigentlich herkamen.
Ja, mich würde da auch nochmal interessieren, vielleicht, aber du kannst auch entscheiden, ob du vom Training sprechen willst, aber es würde gerade gut passen, weil es orthopädisch ist, wie das mit dem Fußaufsatz dann eigentlich ist. Gibt es da, also macht das technisch, ist das völlig egal oder?
Nee, ist natürlich.
Wir können es auch hinten ranschieben, wenn du sagst.
Nee, können wir gleich drüber sprechen.
Ja.
Ist natürlich überhaupt nicht egal.
Ja.
Ich habe in der Trainer, also meiner eigenen Trainerausbildung, mal das Modell gehört vom schlagend, klopfend, greifend, scharrendem Fußaufsatz.
Okay, das musst du jetzt nochmal auseinandernehmen.
So in der Kombination. Ja. Also erstmal so vom Ort des Fußaufsatzes sollte er unterm Körperschwerpunkt sein.
Ja.
Und dann ein langer Stütz nach hinten erfolgen. Also sozusagen das Gegenteil vom Tippelschritt.
Mhm.
Jetzt natürlich keine übertriebenen Mondschritte, aber irgendwas Gesundes
also
dazwischen.
Also nicht wie so ein Flamingo sozusagen.
Ja, genau, oder so ein Klapperstorch.
Ja.
Genau, ansonsten beim Fußaufsatz muss natürlich eine gewisse, also diese Sachen, die jetzt gerade gesagt haben, zeugen eigentlich von einem aktiven Fußaufsatz.
Mhm.
Also dass ich den Fuß nicht oder das Bein nicht irgendwie auf den Boden fallen lasse und merke, okay, da ist jetzt irgendwo der Boden und jetzt baue ich mal Spannung auf, sondern dass ich bewusst die Fußspitze beziehungsweise den vorderen Teil des Fußes oder den mittleren Teil, also eher den mittleren bis vorderen Teil bewusst aufsetze, mhm, und die Spannung schon da ist.
Ja.
Und das dann sozusagen wie so eine Art Sprungfeder ist.
Ja.
Die jetzt aber auch nicht so Boing macht, sondern die eben den Kontakt zum Boden sucht, aufbaut und dann eben wieder die Energie über den, mhm, Abdruck abgibt.
Aber es ist wahrscheinlich, wenn ich den suche, den Kontakt, also ich weiß, jetzt kommt er gleich und ich werde mich abdrücken, dann habe ich automatisch die Spannung aufgebaut. Es, ja, ist nicht so, dass ich dann denke, jetzt anspannen, ne? Ja. Sondern also die Bewusstheit liegt darin, dass ich weiß, wann ich mit welchem Teil des Fußes treffe und was ich dann mache.
Wenn, ja, das ist dieser klopfende Teil von, ja, vom Fußaufsatz, wo man dann den Fuß aktiv so auch kurz vorm Aufsatz Richtung Boden bewegt.
Ja.
Um dann eben auch diese reaktive Kraft mit nutzen zu können.
Okay. Und dann schiebt man und dann scharrt man sozusagen.
Genau, und dann scharrt man, stützt den Fuß nach hinten durch, ja, und drückt sich wieder vom Boden ab.
Ja. Das finde ich ganz interessant, wenn man sich auch so mal Tiervideos anguckt, wenn so Geparden oder sowas sprinten.
Oh ja.
Wie die sozusagen auch wirklich diesen langen Abdruck, also die, das ist nicht mal so kurz aufgeklopft, sondern wie die den Fuß unter sich durchziehen und dann in so eine, ja, krasse Hüftschreie. Also das ist jetzt auch ein Sprint im Vergleich zu unserem Laufen, ne? Aber da, wenn man sich das mal anguckt dann und sich so ein bisschen selber dann vorstellt beim Laufen, dann finde ich, kann einem das so ein bisschen helfen.
Ja, so
wie man
Bild,
den Boden
schön,
so,
ja,
unter sich durchzieht, ja, und in so eine Art, ja, Streckung kommt, damit der Schritt nicht zu kurz wird sozusagen.
Genau,
ne?
Das,
oder Abdruckschritt, sag ich,
ja,
jetzt mal.
Ja. Genau, das, ja, da darf man halt also, hm, es gibt schon eine Bodenkontaktzeit. Also,
genau,
das Ziel ist nicht, ist also eine ist jetzt nicht, den Boden eigentlich nicht zu berühren.
Genau.
Also, man braucht schon einen Moment, um den Boden wahrzunehmen,
genau,
Spannung aufzubauen und sich dann wieder abzudrücken.
Das meinte ich, genau.
Ja, genau.
Ja. Ja. Weil gefühlt, also zieht man den Boden unter sich durch,
ja,
aber da der ja, die Erde ist ja schwerer als man selber, dadurch, und dadurch kann man die Erde nicht unter sich durchziehen, sondern, ja, man
schiebt sich
quasi sich dadurch da drüber. Aber vom Gefühl her ist es wie so eine Art Durchziehen, deswegen dieses Scharren wahrscheinlich, ne?
Mhm.
Ja. Und kann man das, also übt man das speziell oder achtet man einfach bei bestimmten Läufen da drauf oder in Phasen von Läufen?
Ja,
oder
also
wie macht man das, wenn man sagt, ich möchte da mich irgendwie verbessern?
Also man kann es mit den klassischen Lauf-ABC-Übungen verbessern,
mhm,
die jetzt natürlich so schwer zu beschreiben sind.
Mhm.
Also den Klassiker so als Hopserlauf,
ja,
den kennt man ja, oder so ein Anfersen, das kennt man auch. Kann man sich auch YouTube-Videos so angucken.
Ja, hatten wir auch letzte Folge, ne?
Ja. Da kann man das probieren, da kann man auch bestimmte Aspekte setzen. Also wenn man jetzt beim Anfersen ist, kann man dieses Scharren, dieses Wegziehen des Fußes, mhm, zum Beispiel besser üben, indem man bewusst dieses Geräusch erzeugt, dieses Fuß zieht über den Boden, mhm, Schargeräusch.
Ja. Ja,
und das, wenn man das hört, dann hat man sozusagen diesen Anteil, das Scharrende vom Fußaufsatz, geübt.
Ja.
Ja. Oder wenn man im Kniehebelauf ist und bewusst die Fußspitze nach oben zieht und so ein Klopfgeräusch erzeugt beim Fußaufsatz,
mhm,
dann hat man dieses Klopfende erzeugt. Und was dann passiert ist, dass der Körper sich das merkt, also im Gehirn auch verankert wird, wo kommt der Boden in Relation zum Knie, zur Hüfte, mhm, zum anderen Bein. Und das sorgt dann dafür, dass man dafür ein besseres Gefühl kriegt.
Ja.
Und eben auch die Muskeln aktiviert, diesen Fußaufsatz eben bewusst zu machen.
Ja.
Und nicht raufzufallen.
Ja. Also man zerlegt da so ein bisschen dann,
ja,
vielleicht auch diesen Schritt nochmal in Teilübung.
Ja.
Ja. Und kann natürlich auch mal einen Techniklauf machen oder so, wo man sagt, ich laufe mal 10 Minuten und achte mal da drauf. Wie ich das eigentlich mache, oder ist das eher so unüblich?
Naja, was man machen kann oder was ich zum Saisonanfang öfter auch gemacht habe, ist, dass man einen Teil läuft, dann die Lauf-ABC-Übung macht und dann wieder läuft, nur eben kürzer. Also, dass man jetzt nicht, also es würde so aussehen, wenn wir bei den 30 Minuten bleiben, dass ich mich ungefähr 10 Minuten einlaufe, dann mache ich über 3-mal oder 4-mal 40 Meter diese Lauf-ABC-Übung,
okay,
mit locker Traben dazwischen,
ja,
laufe dann 5 Minuten im lockeren Lauf und mache dann nochmal diese Lauf-ABC-Übung, bis ich halt meine 30 Minuten voll habe oder bis ich mein Laufpensum erreicht habe.
Aber also beim Laufen, dann ist man im Kopf woanders oder versucht man dann bei diesem Laufen wirklich die Technik?
Man versucht den Fokus mitzunehmen.
Okay. Wegzunehmen, okay.
Mitzunehmen.
Mitzunehmen, okay.
Ja. Also, dass ich, wenn ich den Kniehebelauf mache, habe ich auch diesen Kniehubfokus, dass ich den mitnehme und dann eben auch diesen Fußaufsatz, wenn ich da jetzt den Fokus drauf setze, dass ich darauf versuche, den aktiv zu gestalten.
Ja.
Also ich kann dann auch, wenn ich das jetzt, wenn mir das mit dem Lauf-ABC zu viel ist, kann ich jetzt auch so im lockeren Lauf mal dieses klopfende Geräusch erzeugen, bewusst.
Ja.
Und gucken, wie fühlt sich das an? Fühlt sich das irgendwie reaktiver an? Fühlt sich das irgendwie schneller an? Mhm. Oder was kann ich davon mitnehmen?
Mhm.
Was tut mir auch für mein Körpergeschwindigkeitsgefühl gut?
Ja. Okay.
Das geht natürlich auch.
Okay.
Ja,
ja, sehr cool. Haben wir da noch was? Ansonsten können wir, okay.
Ja, ja, ja.
Ja, erzähl mal.
Ich kann natürlich auch einen klassischen Steigerungslauf machen.
Mhm.
Also ganz naheliegend ist, wenn ich jetzt in Kilometern spreche, 3, 2, 1. Also 3 Kilometer locker, dann 2 Kilometer ein bisschen schneller und 1 Kilometer nochmal schneller.
Mhm, okay.
Das sind insgesamt 6.
Ja.
Und wenn ich es dann hinkriege, also schult auch mein Tempogefühl, meine Tempowahrnehmung, wenn ich das nicht hinkriege, muss ich es halt einfach nochmal machen beim nächsten Mal. Also da sollte in dieser Steigerung eben auch wirklich in der Auswertung dann ein Satz zu sehen sein. Also muss diese, in der Geschwindigkeitskurve muss das erkennbar sein.
Ja.
Oder in der Pulskurve auch.
Ja,
dass
da
zwischen locker, schneller und noch schneller sollte
was
erkennbar sein.
Ja.
Und das noch schneller sollte dann aber eben auch kein Sprint sein.
Okay.
So von der Orientierung her.
Ja. Na, ein Kilometersprint
wird schwer. Sprint wird auch schwer,
ja. Genau.
Genau. Das ist auf jeden Fall noch eins der Klassiker. Das kann man eben auch dann beliebig verlängern, wenn man jetzt sagt, so 30 Minuten oder 6 Kilometer reichen mir nicht. Dann macht man eben 4, 3, 2, 1, läuft eben 4 locker und hat dann noch Stufen mehr entsprechend und kann sich dann eben auch sagen, wenn ich jetzt mit einer GPS-Uhr arbeite oder sowas, ich mache jetzt pro Stufe 10 Sekunden pro Kilometer schneller. Und da kann ich dann auch gucken, wie verhält sich mein Körper, wo ist mein Geschwindigkeitsniveau irgendwie so angesiedelt.
Ich glaube, dieses Tempogefühl ist auch ganz wichtig, wenn man nachher irgendwelche Zeiten laufen will.
Ja,
ne? Habe ich gestern gerade eine Studie gelesen, wo sie so Pacing bei natürlich dann schon höherem Niveau
spannende Frage.
Sich angeguckt haben. Und dann war es wohl so, dass die wirklich am besten laufen, haben eher ein gleichmäßiges Pacing über den ganzen Lauf im Vergleich zu, sie steigern sich hinten raus. Das sind eher so wahrscheinlich laut dieser Studie die sich halt verschätzt haben. Die haben so eine Art, die fangen zu schnell an, brechen ein und wollen dann hinten raus nochmal was rausholen.
Ja, oder es sind taktische Rennen auch.
Genau, aber so, wenn man jetzt wirklich, also diese ganze, geht ja immer darum, kam Weltrekord, Marathon und so weiter,
dann
kann man das brechen, ne? Und das wahrscheinlich so ein ganz kontinuierliches Pacing, haben die jetzt herausgefunden, scheint das Optimum wahrscheinlich zu sein im Vergleich zu, mache ein abfallendes oder ein ansteigendes Pacing.
Auf jeden Fall.
Also dafür brauche ich aber Gefühl, darauf wollte ich eigentlich hinaus.
Ja.
Und auch wenn man jetzt keinen Marathon-Weltrekord laufen will, aber man möchte jetzt einen Marathon in einer Zeit, die man sich vielleicht vornimmt, laufen, dann ist es gut, wenn man ein Gefühl hat, wie schnell kann man eigentlich laufen. Ne?
Wie schnell kann ich über eine längere Zeit laufen.
Genau.
Genau. Ja. Und das ist beim Marathon beziehungsweise bei den längeren Strecken dann recht fies, weil man am Anfang das ohne Probleme läuft und irgendwann macht es dann und dann geht es nicht mehr.
Ja.
Und dann hat man auch keinen Spaß mehr.
Ja. Also, da droppt es. Also
schlägt
der Hammer zu und man.
Ja, da hat man halt dann übertrieben.
Genau.
Und dann sagt der Körper so: Jetzt
Speicher
leer.
Ja.
Also dann kommt vielleicht noch dazu, dass Energie alle ist, dass man da nicht optimal sich versorgt hat.
Ja.
Aber wenn man es da vom Tempo übertrieben hat, dann.
Ja.
Hat man eben
zu
lange im roten Bereich gearbeitet.
Ja.
Und da sagt der Körper dann so, Schluss jetzt. Also
geht nicht mehr. Ich glaube mit 16, 17 einen Halbmarathon auch gelaufen mit meinem Vater zusammen. Hat noch vorher ein bisschen trainiert. Der meinte am Anfang immer, läufst du erstmal mit mir und so weiter. Und wenn es nach der Hälfte, wenn es dir gut geht, kannst du gern noch mal so ein bisschen los. Und da habe ich aber auch gemerkt, so die letzten Kilometer sind mir dann echt richtig schwer gefallen, Da war wahrscheinlich auch ein bisschen zu schnell dann in der Mitte, weil überhaupt keine Halbmarathon-Erfahrung, obwohl wir vorher auch längere Strecken gelaufen sind. Und dann dachte ich immer, habe ich jetzt wieder ein Kilometerschild verpasst? Das kann nicht so, so lang kann kein Kilometer sein. Und dann, oh Mist, da kommt der nächste Kilometer.
Das und es sind so noch lang. Drei.
Ja, ja, genau. Und da hat man dann auch schon so gemerkt, ja, was das ausmacht, dass man sich ein Rennen wirklich gut einteilt.
Ja. Ja, man muss den Bereich für sich auch rausfinden. Also ich spreche mal gerne von der Ampel. Ja. Also man hat den grünen Bereich, das geht halt ewig. Dann hat man so einen Übergangsbereich, wenn man da genug Kohlenhydrate nachfüllt, das ist so diese Dauerleistungsgrenze, wird man in der Literatur auch finden, ist das, was man ewig auch machen kann, wenn man genug Zucker nachfüllt, also Kohlenhydrate.
Wäre eine gute Trainingsintensität, um so die Stand, wie sagt man, Standfestigkeit zu trainieren, ne?
Genau. Ja. Und dann gibt es den roten Bereich, den kann man halt kurz halten, also je nachdem, wie weit man reingeht. Ja. Wenn man jetzt in Sprint geht, natürlich extrem kurz, aber im Ausdauerbereich, wenn man da im roten Bereich ist, dann kann ich den ein paar Kilometer halten, aber dann eben nicht mehr. Und wenn ich dann beim Marathon oder bei den längeren Strecken schon im hellroten Bereich anfange zu laufen, fühlt sich das erstmal noch nicht so hart an, aber es wird ziemlich schnell sehr hart und das wird man dann bis zum Ende nicht durchhalten.
Ja.
Und da hat man dann Schwierigkeiten, ins Ziel zu kommen.
Ja.
Und diesen gelben Bereich gut zu treffen, ist dann die Herausforderung.
Mhm.
Also ich habe auch bei zwei Anläufen ging es daneben.
Ja.
Ich war sozusagen durch bei, also wie gesagt, 3 Stunden war das Ziel damals und war bei der Hälfte durch bei 1,28 und dachte mir so, ah, wow, jetzt geht's los. Und dann ging es auch los, aber nach hinten und bin dann bei 3,12, 3,17 zweimal gelandet. Also was ja immer noch sehr gute Zeiten sind, war aber, halt aber nicht mein Ziel.
Ja, eigener Anspruch ist dann die Frage immer.
Genau, und beim zweiten Mal habe ich es dann vom Pacing her besser getroffen, war bei 1,31 bei der Hälfte durch, hatte mich auch dann mehr noch auseinandergesetzt mit Kohlenhydratversorgung und sowas und habe das auch dann besser hinbekommen und war dann am Ende bei 2,59,48.
Ja, okay.
Im Ziel, total glücklich und wenn man das aber über die Zeit guckt, hat es auch 3 Jahre gedauert. Also im dritten Anlauf hat es geklappt.
Ja, okay.
Erst.
Ich glaube, so eine Erfahrung gehören dazu, die macht einfach jeder.
Ja, genau. Aber das war auch so ein Lernprozess einfach, was dazu gehört. Und was man, also ein wichtiges Trainingsmittel für mich bei diesen Läufen war eben auch, das kann man auch auf kürzere Strecken dann.
Alle sind noch da, keine Angst.
Auf kürzere Strecken dann eben übertragen, dass man so einen schnellen Endabschnitt macht. Also, dass wenn man jetzt 30 Minuten läuft, dass man die letzten 5 Minuten schneller läuft.
Ja.
Im Marathontraining sah das dann so aus, dass ich 22 Kilometer ruhig gelaufen bin und 8 Kilometer im angestrebten Marathontempo.
Okay. Darf ich nochmal zwischenfragen? Macht es dann trotzdem Sinn, nochmal so ein paar Minuten am Ende auslaufen zu haben, dass man nicht aus dem vollen Tempo aufhört fürs Training? Oder ist das eigentlich egal?
Also das sind ja dann insgesamt 30 Kilometer, da bin ich dann einfach nach Hause gegangen.
Okay. Also mich musste ich überzeugen im Taekwondo.
Da war ich dann fertig.
Bei den hohen Intensitäten, wenn wir dann bei uns dann Kurzintervalle, anaerobe Kurzintervalle machen, da wird dann auch nicht mehr groß, das ist dann einfach vorbei. Und dann ist
ja genau, da kommt man dann einfach irgendwie so ein, also da bin ich noch 10 Minuten nach Hause spaziert.
Ja, okay, ja, aber das ist ja.
Das war dann das Auslaufen,
ja.
Also das hat dann gereicht zum Runterkommen.
Dass das System irgendwie nochmal so ein bisschen locker in Bewegung ist und nicht mit diesem krassen Break vielleicht umgehen muss.
Ja, also da macht es dann auf jeden Fall Sinn, wenn man dann nach Hause kommt, was Zuckerhaltiges zu sich zu nehmen, also auch Gummibären oder ein Glas Cola oder
jetzt hast du mich überzeugt.
Oder dergleichen. Oder auch den berühmten Quark mit Haferflocken, Nüssen und Honig, sowas. Also das macht dann auf jeden Fall Sinn an der Stelle.
Ja.
Wenn man jetzt kürzer läuft und nur intensiver läuft, dann macht die Versorgung jetzt, also dann macht ein Glas Apfelschorle Sinn oder ein Glas Cola Sinn als Zuckerversorgung schnell, die halt auch schnell dann ins Blut geht. Aber da macht es jetzt keinen Sinn, großartig jetzt irgendwas einzufüllen.
Ja.
So.
Ja.
Das reicht, da würde ich sagen, reicht so die normale, abwechslungsreiche Ernährung.
Aber weil wir gerade auch so bei diesem lang oder kurz sind, wenn jetzt jemand hat freie Gestaltungsmöglichkeiten, also wir hatten ja vorher gesagt, diese halbe Stunde, weil vielleicht hat nicht jeder unendlich viel Zeit und will laufen und will sich steigern. Aber sagen wir mal, einer hat jetzt die Auswahl. Was würdest du sagen, ist jetzt irgendwie sinnvoller? Kann man das überhaupt sagen? Oder hängt es vom Interesse ab? Mache ich diese Möglichkeiten, die du vorhin beschrieben hast, vom Tempo-Variation? Oder mache ich dann eher höheres Volumen, längere Läufe? Oder versuche ich es zu kombinieren? Ist ganz schwer zu beantworten.
Frage. Ja. Also es kommt so ein bisschen auf die Zielstellung drauf an, auf die eigenen Bedürfnisse.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, so, mir ist dieses ganze Gehetze, ist mir irgendwie, da habe ich irgendwie keine Lust drauf. Mir geht es gar nicht darum, schnell zu laufen.
Genau.
Dann ist es halt auch völlig in Ordnung, einfach länger zu laufen.
Ja.
Ja? Okay. Also, das ist völlig okay. Und wenn man jetzt aber sagt, okay, dieses schnelle Laufen, das da habe ich total Bock drauf. Ich mag so dieses Geschwindigkeitsgefühl.
Ja.
Dann ist das Richtige.
Okay.
Also.
Oder ich brauche Abwechslung.
Oder ich brauche Abwechslung, genau. Ja, also da kann man halt unendlich variieren, so wie man es halt mag. Also es zwingt einen ja niemand, jetzt einen Marathon zu laufen. Im Gegenteil, das steht ja nirgendwo, dass das irgendwie zum Leben dazugehört. Das ist totaler Quatsch.
Ja.
Also wenn ich glücklich bin, dann mache ich das, was mich glücklich... Oder wenn ich weiß, wie ich dahin komme, glücklich zu sein durch Laufen, dann mache ich das einfach.
Ja.
So, und meine Variante ist halt so, mich... reizt halt Geschwindigkeit und mich reizen auch bestimmte Längen.
Ja.
Das macht mich dann glücklich.
Okay.
Aber das kann ganz anders gelagert sein bei allen anderen Menschen.
Und wenn man jetzt aber sagt, man läuft jetzt so ein bisschen und möchte wirklich vielleicht mal einen Halbmarathon, sagen wir mal, Halbmarathon machen, dann wäre es gut, am Anfang erstmal vielleicht die Dauer und Distanz zu steigern. Und bis man da ist, dann macht man den erstmal. Und wenn man dann Gefallen dran gefunden hat, dann wird man wahrscheinlich anfangen zu sagen, oh, jetzt möchte ich den aber in der Zeit laufen. Und dann würde man mit diesen Temposachen starten, oder wie?
Na, die Temposachen helfen einem auch schon.
Schon vorher, ne?
Schon vorher gut ins Ziel zu kommen.
Mhm.
Also ich komme natürlich, wenn ich jetzt zweimal in der Woche laufe und ich steigere dort das Volumen einfach, ohne jetzt das Tempo zu steigern, werde ich damit auch gut ins Ziel kommen. Ich werde aber auch gut ins Ziel kommen, wenn ich einen Lauf ein bisschen länger mache oder bei einem Lauf die Länge sukzessive steigere über ein paar Monate und den anderen Lauf mit Geschwindigkeit gestalte.
Kann man im Prinzip sagen, weil der Körper wird ja ökonomischer in verschiedenerlei Hinsicht, lauftechnisch, wird kräftiger und auch die Energiebereitstellung wird irgendwie effektiver, sodass ich dann einfach dadurch, dass ich schneller laufen kann, einfach weniger verbrauche von dem, was ich habe, auch wenn ich länger laufe, sozusagen. So kann man sich das vorstellen.
Ja, das ist immer, wenn man dann die Laufgeschwindigkeiten von den Topläufern von Haile Gebrselassie sieht oder so, die im Marathon halt einfach 3 Minuten im Schnitt durchlaufen auf
einen
Kilometer. Ja, genau. Also
über 100 Meter,
Genau. Oder zum Teil ja auch schneller.
Ja, ja.
Und der sagt so, ja, also unter 4 Minuten ist ja lockeres Traben, da laufe ich gar nicht erst los.
Ja, ja, genau.
Nee, über 4 Minuten.
Ja.
Also wo ich mich aber schon im Dauerlauf eben auch strecken muss, ne?
Ja, ja, genau.
Also so unterschiedlich ist es dann. Aber für den ist die Energiebereitstellung oder ist so dieses Laufgefühl einfach auf dem Niveau.
Ja, das ist schon faszinierend, ne? Was so ein Körper leisten
das
kann.
Das ist super ökonomisiert dahin.
Unglaublich, ja.
Ja.
Ja, hast du noch eine Methode für uns, Robert? Ansonsten gehen wir ja so von der Zeit her dem Ende zu. Ich hoffe, du kannst es noch unterbringen.
Ja.
Ich weiß nicht, wie viel du noch im Petto hast. Wahrscheinlich einiges.
Eine, die auf jeden Fall auch Sinn macht, ist, es gibt ja so Intervalle, hatten wir vorhin schon angedeutet, dass ich die kürzer mache, also Richtung 30 Sekunden, dann sind sie natürlich relativ intensiv.
Ja.
Ich kann sie aber auch länger machen, Richtung 2 Kilometer oder 1 Kilometer.
Ja.
Und im Lauftraining würde man jetzt bei 1 Kilometer klassischerweise von so Tempoläufen sprechen.
Ja.
Und wenn ich sie jetzt aber auf 2 Kilometer ziehe, kann ich da auch das Tempo hochziehen. Dann natürlich nicht so hoch wie auf 30 Sekunden. Und damit kann ich aber auch einen Trainingseffekt erzielen, indem ich wenn wir bei einem 30-Minuten-Lauf bleiben, eben zweimal 2 Kilometer in etwas höherem Tempo laufe.
Ja.
Also, um im Ampelmodell zu bleiben, vielleicht in den dunkelgrünen, hellgelben Bereich gehe.
Ja.
Und
ist ja auch wahrscheinlich automatisch so. Also, man muss
ja
nicht unbedingt so stark drüber nachdenken, weil man kann sich vorstellen, wenn ich jetzt vorhabe, 30 Sekunden schnell zu laufen, dass ich automatisch ein bisschen schneller sein kann, ja, als wenn ich mir vornehme, 2 Kilometer schnell, ja, zu laufen.
Da das gibt eine die ist Geschwindigkeit
mehr intensiv, das andere ist mehr extensiv, genau.
Genau, die Geschwindigkeit gibt das vor.
Genau.
Also wenn ich dann, Ziel ist, dass ich halt die 30 Sekunden auch durchgehend schaffe, mit, also auf gleichbleibendem Geschwindigkeitsniveau, ja, eben genauso wie die 2 Kilometer auch.
Ja.
Also wenn ich beim ersten 2-Kilometer-Lauf merke, ich fange sehr stark an, ja, und dann werde ich sehr stark langsamer, dann habe ich zu stark angefangen,
ja,
und muss für den zweiten dann eben weniger schnell anfangen,
ja,
sodass ich es schaffe, eine Geschwindigkeit durchzulaufen,
ja,
ohne große Schwankungen.
Das ist bei uns ähnlich, wenn man Ausdauer, anaerobes Ausdauertraining im Taekwondo zum Beispiel, wenn man da programmiert und man setzt zum Beispiel die Zeit, in der man schnell kicken antreten,
ja,
muss,
ja.
Das sind jetzt nicht so eine Dimension wie bei dir, aber wenn man sagt zum Beispiel nur 30 Sekunden schnell oder 10 Sekunden schnell, macht einen großen Unterschied,
ja,
in der,
ja,
das Trittschnelligkeit. Das, ja, eine ist dann ein bisschen extensiver, geht ein bisschen mehr, sag ich mal, auf die Ausdauer, und das andere geht ein bisschen mehr in die Schnelligkeits-Ausdauerrichtung, ja, sozusagen, ja.
Ja.
Ja, also so, man kann den Regler so ein bisschen da hin und her verschieben.
Ja.
So stelle ich mir das auch beim Laufen dann vor.
Ja, ich würde auch sehr dazu raten, diese verschiedenen Sachen auch auszuprobieren, weil man dann eben auch so ein bisschen rauskriegt, wo sind meine Bereiche.
Ja.
Also wo ist bei mir gelb, wo ist der Bereich, den ich nur kurz aushalten kann oder nur kurz halten kann, und wo ist mein Ewigkeitsbereich,
ja,
sozusagen so. Wo, ja, trabe ich so locker vor mich hin?
Ja. Der meditative
Laufbereich.
Ja.
Wobei auch,
ja,
der schnelle Bereich,
ja,
meditativ sein kann. Also, ja, wenn man dann in so einen Flow
das
möglicherweise,
ja,
kommt.
Ja.
Da wollten wir auch, hatte ich auch noch so im Kopf,
ja, dass man, genau,
das
da
noch mal so
wir
andeuten
noch mal
kann.
Ne?
Genau, dass man das so einen Zustand erreichen kann, wo es sich leicht, schnell,
ja,
gleichzeitig anfühlt und
vielleicht
locker.
Vielleicht mal für die ZuhörerInnen, wir hatten auch mal eine Folge über Flow, aber letzten Endes ist das so dieses Gefühl, dass einfach alles einfach automatisch super funktioniert, ohne, ja, dass man viel darüber nachdenken muss. Das ist dieses Flow-Gefühl, und,
ja,
das stellt sich in der Regel ein, wenn das Anforderungsniveau im optimalen Bereich ist, wo ich nicht überfordert und nicht unterfordert bin, sondern es genau passt und alles läuft so zusammen, dass man einfach, man vergisst die Zeit und man,
ja,
ist einfach drin.
Ja.
Und das hast du beim Laufen auch schon erlebt?
Ja,
ja, ja.
Also ich kann mich bewusst an so ein paar Läufe erinnern, wo es wirklich so war, wo einfach das vor sich hin flog.
Ja.
Und also der dritte Marathon, der dann geklappt hat zum Beispiel, das war so einer der Läufe, die da in Erinnerung,
ja,
sind auf jeden Fall.
Ja.
Weil da hat das funktioniert. Das hat sich am Anfang super leicht angefühlt,
ja,
wo ich auch so dachte, da darf ich jetzt wirklich nicht zu schnell loslaufen.
Ja.
Das wäre ein leichtes gewesen, schneller zu laufen.
Ja.
Und da war es dann so, dass das genau hingehauen hat im Ziel. Das war natürlich am Ende trotzdem,
ja,
super hart.
Ja.
Aber das war ein Lauf, der so schön funktioniert hat. Das war.
Da braucht man also auch Erfahrung, sonst kommt man gar nicht wahrscheinlich in diesen Flow rein, wenn man.
Nee, eigentlich.
Nee?
Eigentlich nicht.
Okay.
Also, wie du gesagt hast,
cool,
das Anforderungs.
Ja.
Die Anforderung muss optimal sein, also darf nicht überfordernd sein, nicht unterfordernd, also ich kann auch in einem halbstündigen Trainingslauf in den Flow kommen,
okay,
das geht auch.
Ja, das ist klar, aber ja,
genau,
dachte so, am Anfang ist man wahrscheinlich erstmal damit beschäftigt.
Ja, da ist man überfordert,
genau
da hat man diese Überforderung,
genau,
aber in dem Moment, wo ich mich sortiert habe, wo ich weiß, okay, das passiert jetzt im Oberschenkel, das passiert in den Schultern, Arme, Füße, Atmung, das habe ich alles so.
Weiß der Körper von alleine in Check sozusagen.
Genau, das habe ich jetzt alles so sortiert.
Ja.
Da weiß ich, was auf mich zukommt. Und jetzt laufe ich die 30 Minuten einfach und fühle mich glücklich dabei. Dann habe ich da genauso, also kann ich da genauso ein Flow-Erlebnis haben.
Ja.
Wie ein Profiläufer.
Ist das das Gleiche wie ein Runner's High?
Ja.
Ja.
Ja, das ist genau dieser Flow-Zustand.
Dass man sich so, also wie kann man das noch vielleicht nochmal beschreiben vom emotionalen Gefühl her? Man ist irgendwie glücklich einfach.
Ja, das fokussiert sich auf die Bewegung.
Ja.
Man hat wenig Gedanken, die so auf einen, die einen ablenken von dieser Bewegung. Alles ist so in die richtigen Schubladen sortiert, sage ich immer.
Ja.
Und ist da drin und die Schubladen sind zu.
Ja.
Und ich habe dieses Laufgefühl auf dem Weg, den ich kenne oder auch nicht kenne, das kann auch sein. Aber ich habe auf jeden Fall nehme ich alles so wahr, ohne mich besonders anstrengen zu müssen, kann alles super gut regulieren und es fühlt sich nicht anstrengend an. Es fühlt sich leicht an und mich lenkt davon auch nichts ab.
Ja. Also das wäre schon cool, wenn man das öfter hat. Wahrscheinlich passiert es natürlich nicht ständig,
aber
ab und zu mal.
Ja, genau.
Und wenn man mit den Methoden, die du uns vorgestellt hast, da irgendwie hinkommt, ne? Weil man einfach mehr Möglichkeiten hat. Gibt es da noch was? Haben wir noch eine Methode, die wir vorstellen können? Oder sonst zeitlich sind wir gerade bei einer Stunde jetzt dabei?
Ja, also ich glaube, mit den Sachen ist man erstmal gut,
gut
bedient. Also man kann jetzt natürlich noch in den hochintensiveren Bereich gehen, wo man jetzt sagt, okay, ich mache jetzt so bewusst 1000 Meter Läufe und nehme mir da eine Zeit vor und schaffe das. Das wäre noch, also das sind dann halt so schon harte Intervallläufe, hartes Tempotraining. Gut, je nachdem, wie man die Geschwindigkeit ansetzt.
Ja.
Aber das vielleicht noch als Hinweis, wenn ich mir sowas vornehme, ist auch das Ziel, diese 5 Läufe auch in gleichbleibender Geschwindigkeit zu absolvieren. Also wenn ich den ersten schaffe und den letzten nicht, dann war es zu schnell, dann habe ich zu schnell angefangen.
Ja. Also wie ich das mitbekomme, ist selbst bei so richtigen Profiläufern, 10.000 Meter, Inge Brixens und sowas alles, selbst die haben das natürlich jetzt auch nicht tagtäglich, dass sie so eine Tempoläufe machen.
Nee, gar nicht.
Die haben ein relativ großes, sag mal, moderates Volumen.
Ja. Ne? Und die haben sehr großes Basisgrundlagenvolumen.
Ja, genau, was sie wirklich jede Woche abschrubben und dann setzen die das noch als Peaks mit rauf sozusagen.
Ja, genau. Also das sind dann vielleicht 2 Einheiten, also bei den Profis auch je nach Verträglichkeit, da sind manche sehr unterschiedlich, also maximal 3. Wobei eigentlich 1 bis 2. Eigentlich 1 bis 2.
Wie gesagt, man muss sich davon ja auch regenerieren wieder, der Körper, das ist immer, gerade bei Profiläufern.
Ja, da spielt es noch eine viel größere Rolle.
Wenn du da mal zu viel machst und dann fällt Trainingsvolumen weg, dann kann das schon schlecht sein in der Planung. Deswegen
ist sozusagen der Pacing-Fehler schlägt sich dann durch. Ne? Also wenn ich den Lauf am nächsten Tag nicht wie gewohnt machen kann dann, oder wie geplant machen kann, dann wird es schwierig.
Dann wird es schon fies,
Der fehlt dann halt einfach.
Aber gut, davon sind wir ja entfernt sozusagen. Von daher hoffe ich, dass jetzt alle ZuhörerInnen, die schon ein bisschen im Laufen sind, viele Anregungen bekommen haben heute, ich glaube schon, wie man das so ein bisschen gestalten kann. Abwechslungsreich gestalten, effektiv gestalten. Und ihr seht, es hängt immer vom eigenen Ziel ab eigentlich. Also was will ich und worauf habe ich Bock? Weil letzten Endes setzt man sich ja die Erwartungen immer selber. Also die sollten jetzt nicht immer von außen kommen, ne? Sondern, also wie du schon sagst, nicht jeder muss einen Marathon laufen. Aber wenn man Bock drauf hat, dann kann man es machen. So, ne? Man kann da auch durchaus sich so hinarbeiten, dass man jetzt nicht wie beim Ultramarathon von vornherein immer Schmerzen hat, sondern oder zumindest Halbmarathon-Distanzen, denke ich mal, sind auf jeden Fall Sachen, die man auch im gesunden Bereich absolvieren kann. Wir sind ja zum Laufen geboren als Menschen.
Also mir geht's auch gut, ich bin auch gesund.
Genau, kann ich nur bestätigen. Robert ist hier heute ins Podcast-Studio geflogen wie ein junges Reh. Genau, aber wir sind ja zum Laufen geboren, hatten wir auch letzte Mal schon so ein bisschen festgehalten. Von daher vielen Dank, dass du uns da nochmal so ein bisschen mitgenommen hast und ein paar Sachen mitgegeben hast. Robert ist immer sehr interessiert an Rückmeldungen, also gerne keine Scheu, uns zu schreiben. Ja,
ja, sehr gerne.
Von -gesundem-interesse@gmx.de. Ihr könnt mich auch bei Insta anschreiben unter Equilitestik. Ich würde das alles gerne an Robert dann weiterleiten. Ihr könnt mich auch, wenn ihr mich kennt, natürlich ansprechen. Und wir freuen uns auf Rückmeldungen. Könnt auch in die Kommentare schreiben. Gibt ja bei bestimmten Podcast-Plattformen so eine Möglichkeit. Und wenn ihr irgendwie Fragen habt, die wir jetzt immer noch nicht beantwortet haben, dann auch rein damit. Dann kann ich Robert auch versuchen zu überreden, nochmal zu kommen. Ich glaube, es macht ihm auch ein bisschen Spaß. Also würde ich mich auf jeden Fall freuen. Aber brauchen wir natürlich auch ein bisschen Hinweise, was dann Thema sein könnte, ne? Oder was sagst du?
Ja, sehr gerne. Also ich denke, wir haben jetzt heute schon einiges an so Trainingsmethodik besprochen, die man gut umsetzen kann. Und wenn es, also was ich mir vorstellen könnte, wäre jetzt, wenn man sagt, okay, wir gehen jetzt so in den Bereich Saisonplanung, wenn ich jetzt so im längerfristig was, wenn ich jetzt im Herbst starten will in die Trainingssaison und dann in Richtung Sommer bin, oder wenn ich jetzt Berlin-Marathon im September, was sollte ich jetzt im März tun oder sowas? Das wäre vielleicht noch eine Frage.
Wenn im September, dann fahre ich doch im August erst an.
ja, kann man machen. Muss nicht man aber optimal, nicht. Ja. Genau. Ja, immer die Frage, wie will ich ins Ziel kommen?
Okay, ja, das ist spannend. Also ich habe auf jeden Fall auch einiges mitgenommen, fand es mega spannend, auch von meiner Seite. Vielen Dank, Robert, dass du dir die Zeit genommen hast und das bereichert hast hier. Und dann hoffe ich, bis zu einem weiteren Mal. Ja, für alle anderen, die hören mich dann in einem Monat ja wieder mit einem neuen Thema. Und bis dahin von meiner Seite, ciao.
Ciao, mir hat's Spaß gemacht. Ich freue mich. Wir sehen uns.